Liebe, Affären, Schicksalsschläge, Mental Breakdown. Echte Stories, Tipps von Expertinnen. Das ist Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Herzlich willkommen zu dieser ersten Sonderfolge unseres Podcasts Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Alexandra Pasi und ich arbeite beim Myself-Magazin. Mit unserem Podcast waren wir beim SheSciety Create Festival am Weltfrauentag in München dabei. Und da habe ich mit Magdalena Rogel, Diversity und Inclusion Lead bei Microsoft Germany, darüber gesprochen, wie man das Unperfekte im Leben umarmen kann. Denn seien wir mal ehrlich, im Leben läuft selten etwas nach Plan. Und das ist auch gut so. Wie man eben genau das Leben führt, das man sich wünscht, ohne sich die eigenen Träume und Ziele ständig von der inneren Kritikerin kaputt machen zu lassen, wie man mit Herausforderungen umgeht und eben auch mal den Abzweigungen des Lebens vertraut, die man ja vielleicht nicht immer auf dem Schirm hatte und durch die man dann aber trotzdem bei sich selbst ankommt, das kennt Magdalena Rogel nur zu gut. Wie ihr wisst, gibt es in unserem Podcast nicht nur eine Protagonistin, aus deren Leben ich erzähle, wir haben auch immer eine Expertin in der Folge, die den Fall einordnet und Tipps zum Thema gibt. Und heute, in dieser allerersten Sonderfolge, spreche ich ebenfalls mit einer ganz besonderen Expertin. Und zwar ist das Dr. Sharon Brehm. Sie ist systemische Paar- und Einzeltherapeutin, hat ihre Praxis Love Moves in München und ist Spiegel-Bestseller-Autorin. Ihr zuletzt erschienenes Buch heißt Wieder Herzgestellt. Und ich sag mal so, wenn man von einer Expertin lernen kann, wie man sich selbst vertraut, dann definitiv von ihr. Also bevor wir gemeinsam in das Interview mit Magdalena Rogel einsteigen, möchte ich kurz unsere Expertin begrüßen. Hallo Sharon!
Hi Alex, ich freue mich so sehr auf das gemeinsame Interview und ich durfte ja schon reinhören in euer Gespräch mit Magdalena und das war so berührend und so inspirierend. Ich freue mich richtig, dass ich da sein darf.
Wie schön. Ja, wir beide sprechen ja gleich noch genauer darüber, wie man es, wie Magdalena Rogel schafft, trotz Herausforderungen das Leben zu leben, das man sich wünscht und ja, sich eben nicht von Rückschlägen entmutigen zu lassen. Was ist dein erster Gedanke zu dem Satz, es muss nicht alles nach Plan laufen, um am Ende perfekt zu sein?
Ich finde das wunderschön. Bei Perfektion denken wir ganz oft darum, dass etwas fehlerfrei ist, dass etwas keinen Makel hat. Und ja, Fehlerfreiheit, Fehlerlosigkeit ist eine Bedeutung von Perfektion. Aber wenn wir uns die Wortbedeutung genauer anschauen, dann kann Perfektion auch bedeuten Vollkommenheit. Das heißt, stell dir vor, du hast so eine heiße Schokolade und dann ist da eine Prise Salz. Oder vielleicht kennst du auch die japanische Kunst des Kintsugis.
Ja.
Wo mit Goldkleber zerbrochenes wieder zusammengeflickt wird. Und ich glaube, gerade diese Kombination aus, das Leben ist bunt und reich und wunderschön. Und da ist eine Prise, die so ein bisschen was Interessantes reinbringt. Etwas Besonderes. Das macht Dinge oft vollkommen.
Ja, da kann ich dir definitiv nur zustimmen. Wie Magdalena Rogel über diesen Satz denkt und wie sie gelernt hat, das Unperfekte zu umarmen, das hört ihr jetzt in unserem ersten Live-Interview vom SheSciety Create Festival. Ja, und jetzt heiße ich euch alle hier ganz herzlich willkommen zur allerersten Live-Sonderfolge von unserem Podcast Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Alexandra Pasi, ich hoste diesen Podcast und leite das Leben-Ressort bei Myself. Und ich habe heute eine ganz, ganz tolle Gesprächspartnerin bei mir, Magdalena Rogel. Und ich sag mal so, heute ist das Thema ja bei uns, das Unperfekte zu umarmen. Und soweit ich weiß, kannst du dazu einiges sagen. Und wir sitzen heute hier, um einen kleinen, nein, nicht einen kleinen, eigentlich um einen ziemlich großen Deep Dive in dein Leben zu machen. Und ich sag mal so, immer unter dem Motto, es läuft nicht immer alles nach Plan und das ist auch gut so. Was ist dein erster Gedanke dazu?
Ja, das hört sich nach einer ziemlich guten Beschreibung für mein Leben an.
Ich habe gelesen und gehört, dein Lebensplan war mal, ja, der hatte mal so einen richtigen Bilderbuchcharakter. Du wolltest sehr gerne früh Mutter werden, zwei Kinder, verheiratet sein. Hast du das alles so ausgemalt und dann kam ja doch alles irgendwie anders. Wie sieht denn heute dein Privatleben aus?
Ja, tatsächlich, wie du sagst, ganz anders, als ich es mir immer vorgestellt habe. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und das würde ich mir wünschen für uns, für euch alle, dass wir auch so ein bisschen unsere eigenen Vorstellungen hinterfragen. Weil ich kann heute sagen, dass ich diese Vorstellung hatte von dem vermeintlich perfekten Bilderbuch, weil es mir eben so suggeriert wurde und weil wir es eben so vorgelebt kriegen und weil es auch die Erwartungshaltungen sind, die an uns gestellt werden und die wir dann irgendwann auch an uns selbst haben. Und für mich war eben ganz klar, ich möchte so diese perfekte Bilderbuchfamilie haben. Heute weiß ich, das war eben nur ein Bilderbuch und das war nie das echte Leben und das hat sich für mich auch nie echt anfühlen können und ich hätte gar nicht glücklich werden können, weil es eben nur ein Bilderbuch war. Und heute ist mein Leben ganz, ganz wild, ganz anders, als ich es immer gedacht habe, aber ich habe Kinder, die mittlerweile fast erwachsen sind oder nicht nur fast, sondern mein Sohn ist 20, es hört sich immer so komisch an, fast erwachsen, weil er ist erwachsen. Lebe ein Leben, was überhaupt kein perfektes Bilderbuch ist, aber lebe ein Leben, was mich sehr, sehr glücklich macht.
Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und ich sag mal, diese Erwartungshaltungen, da hast du dir ja schon relativ früh gedacht, ich glaube, ich will meinen eigenen Weg gehen. Ne, du hast dich gegen das Abi entschieden und wolltest dann Erzieherin werden. Wie war das damals für dich? Was sind dir da vielleicht auch für kritische Stimmen entgegengekommen, wo du dich für deinen ganz eigenen Weg entschieden hast und nicht den vielleicht andere für dich vorhergesehen haben?
Ja, ganz viele natürlich. Also ich war auf dem Gymnasium und dann habe ich nach der 10. Klasse gesagt, so, mir reicht's jetzt und ich möchte jetzt eine Ausbildung anfangen. Und wie ihr euch denken könnt, fanden das ganz viele Menschen nicht so toll. Meine Familie fand das nicht besonders toll. Da sind sehr viele akademisch geprägte Menschen. Und Fun Fact an der Seite, mein damals erster Freund hat sich dann auch von mir getrennt, weil er konnte sich nicht vorstellen, mit einer Frau, mit einem Mädchen zusammen zu sein, das kein Abi hat.
So, Glück hast du den nicht mehr.
Aber ich wusste eben für mich, dass das ist das, was mich glücklich macht, das ist das, was ich machen möchte. Und auch hier sind wir wieder beim Punkt, die Erwartungshaltungen, die an uns gestellt werden. Und warum setzen wir denn eine akademische Laufbahn für sehr viel, sprechen wir der so viel mehr Wert zu? Und was ist denn in unserer Gesellschaft eigentlich falsch, dass wir eben die Berufe, und Anahita hat das ja auch vorher in ihrer Keynote sehr deutlich gemacht, die Berufe, auf denen eigentlich unsere Gesellschaft basiert, ohne die unsere Gesellschaft nicht funktionieren könnte, warum geben wir denen so wenig Wert, finanziellen Wert, aber auch Wertschätzung? Und für mich war eben klar, dass ich das machen will. Ich habe das durchgezogen. Und sehr, sehr interessant war für mich, ich dachte nämlich in der Schule immer, ich bin halt ein bisschen dumm, weil ich nicht so gut war in der Schule. Ich habe mich eher um Sachen gekümmert, wie Schulfeste organisieren, war Schülersprecherin und solche Sachen. Das hat mir Spaß gemacht. Kaum war ich aber auf der Berufsschule, habe ich gemerkt, hey, ich bin plötzlich eine Einserschülerin, weil ich was gemacht habe, was mir wirklich, wirklich Spaß gemacht hat. Und das ist so wichtig, dass wir eben darauf schauen, was treibt uns an, was begeistert uns, was macht uns Spaß, weil dann können wir eben auch richtig gut darin sein.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Und wie schön, dass du damals für dich deinen Traumweg gegangen bist. Du hattest dann die Ausbildung der Kinderpflegerin erfolgreich absolviert und wurdest dann ungeplant schwanger. Wieder ein kleiner Bruch im Plan, aber ja nichts, was dich aufhalten würde. Wie war das damals für dich? Was hast du dir vielleicht auch für Gedanken und Gefühle gemacht in dem Moment?
Das war ein ganz großer Schock. Also ich war 19, als ich schwanger geworden bin und das war natürlich nicht geplant, wie ihr euch alle denken könnt. Also ja, ich wollte immer jung Mama werden, aber als ich dann mit 19 diesen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hatte, dachte ich so, oh mein Gott. Und es hat mir sehr den Boden unter den Füßen erstmal weggerissen. Tatsächlich ganz banal auch aus Existenzängsten, weil ich nicht wusste, ich war eben in der Ausbildung noch fast, ich hatte überhaupt nichts Erspartes, München, eine der teuersten Städte Deutschlands, ihr kennt das, ich wusste einfach nicht, wie das funktionieren soll. Und gleichzeitig wusste ich aber irgendwie, ja, eigentlich weiß ich, dass ich alles schaffen kann, wenn ich es will. Ich bin ein sehr dickköpfiger Mensch. Und wenn ich jetzt heute meinen Sohn anschaue, dann denke ich mir, unglaublich, dass wir das geschafft haben, dass wir das zusammen geschafft haben. Und trotzdem gibt es ganz viele Momente, in denen ich auch sehr traurig bin, weil ich weiß, dass ich einen großen Teil meiner Jugend oder meinen Anfang 20ern, wo ganz viele von meinen Freundinnen, wahrscheinlich ihr auch, irgendwie durch die Welt gereist sind, Work and Travel und so weiter. Und das hatte ich nicht. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was wir in unserem Leben lernen sollten, auch anzunehmen und zu akzeptieren, dass es immer eine Gleichzeitigkeit von Gefühlen gibt und auch geben darf. Es ist total okay, glücklich zu sein und trotzdem auch traurig über was zu sein. Es ist total okay, stolz zu sein und gleichzeitig Angst vor etwas zu haben. Und das ist was, was ich für mich, glaube ich, sehr spät erst gefunden habe, dass eine Gleichzeitigkeit von Gefühlen ganz okay ist und dass ich, wenn ich meinen Sohn anschaue, ganz stolz darauf sein kann und gleichzeitig traurig darüber, was ich vielleicht ein bisschen verpasst habe.
Würdest du also sagen, du warst damals zu kritisch mit dir selbst?
Ja, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns nicht immer selbst die Schuld zuschreiben. Also ich war nicht zu kritisch zu mir, sondern die Gesellschaft hat mir diese Glaubenssätze vermittelt, die dann dazu geführt haben. Und das, glaube ich, ist so wichtig, eben auch nicht zu sagen, du musst dich halt mehr trauen. Ja, wir sollten uns alle mehr trauen. Aber ich finde auch wichtig, ganz zu hinterfragen, warum liegt es denn daran, dass wir uns nicht trauen? Was ist denn
in Strukturen gar nicht da sind.
Genau, da liegt das große Problem. Falsch. Und was ich mir eben sehr wünsche, ist, dass wir als Menschen und vor allem als Frauen ein echtes Selbstbewusstsein entwickeln. Und dieses Wort benutzen wir in unserem Alltagssprachgebrauch eigentlich immer komplett falsch, weil wenn wir von Selbstbewusstsein sprechen, dann haben wir oft das Bild von einem Mann und oft so von Stärke und Coolness. Aber was das Wort ja eigentlich beschreibt, ist, dass wir uns bewusst sind über uns selbst und eben auch bewusst über unsere Unsicherheiten, über unsere Ängste, aber auch bewusst über unsere Glaubenssätze, weil wenn wir uns bewusst darüber sind, wenn wir uns selbst bewusst sind, dann haben wir eben auch die Chance, vielleicht Glaubenssätze zu verabschieden.
Ja, ich finde deinen ganzen Lebensweg sowohl privat als auch beruflich sowieso unfassbar spannend und auch immer wieder, welche Abbiegungen du dann genommen hast. Du bist dann 23 geworden, du wurdest nochmal Mutter und plötzlich das Kind war gut ein Jahr alt und du warst alleinerziehend. Du hast dich sehr jung scheiden lassen. Also viele, viele Einschnitte auch ins Leben, die einem einfach als Frau ja auch immer wieder fordern, wo man sagt, okay, wo stehe ich hier, was mache ich? Gab es Momente damals, in denen du gesagt hast, boah, das macht mir unfassbar Angst, aber irgendwie, ich schaff das, ich krieg das hin?
Ja, also ich war dann mit 38 vor jetzt fast 2 Jahren, ich werde bald 40, zum zweiten Mal geschieden im Übrigen. Scheidung ist was ich ganz gut kann, ist im Panel ja nachher auch, also glaube ich, kann gut weitergeführt werden. Damals war das keine Entscheidung, die ich getroffen habe, sondern es war der Papa der beiden Kinder und ich möchte es vorwegnehmen, wir haben ein ganz tolles Verhältnis zueinander und er ist ein wunderbarer Papa und ich glaube, er sagt das Gleiche über mich. Aber er hat diese Entscheidung getroffen und für mich war das unvorstellbar. Ich konnte es einfach nicht verstehen, warum macht er das? Warum nimmt er eben dieses vermeintliche Bilderbuch einfach weg, was doch so perfekt scheint? Und ich habe ganz lange erstmal in so einer toxischen Positivität verharrt und dachte so, ja, das kriegen wir schon alles hin, das wird schon, nee, das ist super, das ist kein Problem, das schaffen wir. Und was ich eben nicht zugelassen habe, war diese Wut, die da war. Und ich glaube, das ist so ein Gefühl, was wir Frauen uns oft nicht zugestehen oder was wir oft schnell wegschieben. Aber ich glaube, Wut ist was ganz, ganz Starkes. Und für mich war es damals tatsächlich so, dass als ich endlich diese Wut zugelassen habe und als ich gesagt habe, hey, ich bin hier jetzt 25, alleinerziehend mit 2 kleinen Kindern, geschieden in München als Kinderpflegerin. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Ich weiß nicht, wie mein Leben irgendwie funktionieren soll. Und als ich mir endlich erlaubt habe, darüber wütend zu sein, dann ist aus dieser Wut der Mut entstanden. Und ich glaube, ohne diese Wut hätte ich nicht den Mut entwickelt, der dazu geführt hat, dass eben all das Leben jetzt kommen konnte, was danach passiert ist.
Und was würdest du Frauen raten, die vielleicht in einem Veränderungsprozess stecken, die ihren eigenen Weg zwar gehen, aber manchmal einfach damit hadern und die irgendwie sagen, boah, diese Veränderung, die fällt mir auch einfach unfassbar schwer, weil natürlich ist alles neu, es ist alles irgendwie aufregend und man hat Angst. Also was rätst du Frauen, die Angst haben vor Veränderungen, obwohl sie sie sich vielleicht insgeheim wünschen?
Ja, Anahita hat ja gerade auch schon über Angst gesprochen und ich glaube, auch hier ist wieder der wichtige Punkt, die Angst erstmal anzunehmen und zu akzeptieren und eben nicht wegzuschieben oder nicht zu sagen, so, oh, ich darf ja keine Angst haben. Angst zu haben ist total in Ordnung, aber das Wichtige ist eben, es dann trotzdem zu tun und die Gleichzeitigkeit zu haben, Angst, aber gleichzeitig auch Mut. Und wenn wir das vielleicht in einem Moment alleine nicht schaffen, ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir um Hilfe bitten und auch hier wieder ein Punkt, was uns Frauen oft so schwer fällt, weil uns eben immer gesagt wird, nee, ihr müsst es ja alles alleine schaffen und du musst cool. Und Feminismus heißt eben nicht, dass ich keine Angst haben darf. Feminismus heißt nicht, dass ich nicht andere um Hilfe bitten darf. Für mich ist um Hilfe zu fragen ein ganz, ganz großes Zeichen von Stärke. Und eben auch zu sagen, hey, ich habe gerade Angst, Alex, hast du einen Rat für mich? Was glaubst du denn, was könnte helfen? Oder dass du dann einfach sagst, so, ja, ich auch. Und manchmal ist dieses Ich auch ja das schönste Gefühl, was uns dann wieder Mut schöpfen lässt.
Ja, weil genau das verbindet uns. Einen großen Applaus dafür. Fällt dir das denn heute immer leicht, all diese Gefühle zuzulassen, die so gemeinsam miteinander in einem herumschwimmen und ja einen auch einfach manchmal total verwirren? Oder sagst du, nee, ich wupp das mittlerweile ganz gut, ich habe da viel daraus gelernt?
Ach, ich glaube, das ist so von Tag zu Tag. Also ich hab ein Buch über Gefühle geschrieben und trotzdem gibt's ganz oft Tage, wo ich mir denke, so, what is happening? Und ich glaube, auch das kann Anahita bestätigen, nur weil man ein Buch über etwas geschrieben hat, ist man schon lange nicht Expertin dafür. Aber ich glaube einfach, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass ich eben dieses Bewusstsein, dieses echte Selbstbewusstsein für mich entwickeln konnte. Das hilft mir schon sehr. Und mich dann einfach mal hinzusetzen, mir auch einen Raum zu nehmen, den Emotionen auch einen Raum zu geben und die nicht sofort wegzudrücken. Und vor allem, die so ein bisschen auch als Daten zu sehen, weil eigentlich sind Emotionen ja Daten, die uns unser Körper schickt. Und das ist doch total cool, einfach mal zu schauen, so, ja, was will mir mein Körper da eigentlich gerade sagen? Und worum geht's hier? Und mit dieser Neugier da vielleicht auch manchmal ranzugehen, das ist was mir im Alltag sehr hilft.
Und wenn die innere Kritikerin mal hochkommt, was sagst du der?
Die innere Kritikerin, ich weiß nicht, was du meinst.
Super, sie ist schon verstummt, herrlich. Genau das ist das Ziel, wo wir alle hinwollen.
Nein, also natürlich ist die ganz stark da. Und ich glaube, Imposter-Phänomen, das kennen wahrscheinlich auch ganz, ganz viele von euch. Also eben die innere Kritikerin oder so dieses Gefühl, eine Hochstaplerin zu sein. Und ich habe aus der letzten Woche ein ganz nettes Beispiel. Ich werde nämlich bald auf einer sehr großen Konferenz einen Vortrag über Imposter halten. So, ich wurde für diesen Vortrag angefragt, eben Vortrag über Imposter. Und ich so, ja, da bin ich Expertin, kann ich viel dazu sagen. Und dann hat diese große Konferenz letzte Woche ein Newsletter rausgeschickt. Und in dieser Newsletter war die Ankündigung, hier meldet euch an, Tickets und unsere Speaker Ryan Gosling, Amy Webb, Magdalena Rogel. Und ich so, fuck, was habe ich getan? Und was soll das? Was denke ich denn eigentlich, wer ich bin? Und dann ist mir eingefallen, nee, Moment, wo behalte ich noch meinen Vortrag? Imposter? Ah ja, okay.
Da war doch was. Und was, die letzte Frage, die ich heute an dich habe, was ist dein Tipp, wie man immer zuversichtlich in die Zukunft schaut als Frau?
Ich glaube, man muss gar nicht immer zuversichtlich in die Zukunft schauen. Und ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig, dass wir uns erlauben, nicht immer zuversichtlich sein zu müssen und nicht immer alles irgendwie total optimistisch und positiv zu sehen, sondern eben auch zuzulassen, Ängste zu haben, wütend zu sein, Sorgen zu haben. Das ist total in Ordnung. Ich finde ganz wichtig, sich zu überlegen, wie finde ich denn einen Weg, wenn ich vielleicht den Weg gerade gar nicht sehen kann? Und ich glaube, dafür sind Werte ein ganz, ganz wichtiger Kompass. Wir leben in einer Zeit, in der es sehr schwer ist, Wege zu sehen, in der wir manchmal Angst haben, weil wir eben überhaupt nicht wissen vor lauter Dickicht und Gewächs, was da ist. So, wo soll ich denn hin? Ich sehe es nicht. Und wir fühlen uns eingeengt. Und wenn der Weg nicht sichtbar ist, dann nehmt eure Werte, weil die Werte können euer Kompass sein und euch den Weg zeigen.
Ja, das perfekte Schlusswort. Einen großen Applaus für dich, Magdalena. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für deine ganzen Tipps. Und ich glaube, das, was man hier wirklich nur mitnehmen kann, ist einfach, ne, seid mutig, seid laut, seid euch selbst und dann kann es nur gut werden. Dankeschön.
Danke, Alex.
Ja, wow, was für eine inspirierende Frau. Ich bin ja immer ganz begeistert von Frauen oder auch von Menschen im Allgemeinen, die sich vom Leben nicht unterkriegen lassen, auch wenn mal irgendwie, ja, einfach was nicht nach Plan läuft und man sich so denkt, ja, okay, war ja nicht der Plan, aber ist trotzdem richtig gut geworden. Sharon, wir sprechen ja jetzt im Nachgang darüber, was kann man tun kann, wenn man öfter mal an sich selbst zweifelt. Was sagst du da dazu?
Also das eine ist, ich glaube, jeder von uns kennt Zweifel. Ich kenne kaum jemanden, der keine Zweifel hat, der nicht ab und zu denkt, oh, ob das, was ich so mache, so richtig ist. Was ich an dieser Stelle mitgeben möchte, ich glaube, gesellschaftlich, aber auch mit Sicherheit individuell persönlich, gehen ganz viele von uns gerade Wege, die davor noch niemand in ihrer Familie vielleicht gegangen ist. Oder wir entscheiden uns auf eine Art und Weise, die für unser Umfeld noch neu ist. Wenn ich etwas mache, was neu ist, was anders ist, dann ist das normal, dass wir Zweifel haben. Und deswegen wäre mein Rat, mitfühlend und liebevoll mit sich umzugehen und dieser zweifelnden Stimme ein gutes Gegengewicht zu bieten.
Was würdest du denn sagen, warum sind es denn so oft Frauen, die an sich zweifeln? Oder zumindest hat man ja so das Gefühl, dass das so ist, vielleicht, weil Männer nicht so darüber sprechen, aber...
Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Das eine sind gesellschaftliche Veränderungen. Die Freiheiten, die viele Frauen uns heutzutage erleben, die hatten Generationen vor uns einfach noch nicht. Das ist mit Sicherheit eine Sache. Auch, dass das Weibliche überhaupt als Stärke gesehen wird, ist eigentlich eine recht neue Erfindung. In früheren Zeiten war es leider so, dass gesellschaftliche Attribute oder in Anführungsstrichen weibliche Attribute wie Empathie, wie Mitgefühl, die wurden ein bisschen belächelt.
Ja.
Leider.
Ja, definitiv leider, weil das ist ja total schön.
Genau, das sind Wunder. Und ich will damit auch nicht sagen, dass nur Frauen empathisch sind und Männer nicht. Aber es gab eine ganz, ganz, ganz klare Verteilung, welche Eigenschaften weiblich und welche männlich und welche besser und welche schlechter waren. Und zum Glück regeln wir oder verändern wir das gerade. Und ich glaube, das hat einen großen Effekt auf oder war darauf, dass eben vor allem Frauen zweifeln. Und das Zweite ist, dass auch die Erwartungen an Frauen nochmal andere sind. Die Erwartungen, die viele von uns vielleicht gehört haben, waren sowas wie, man muss lieb sein und man muss brav sein. Frauen, die sehr selbstbewusst wirken oder die dazu stehen, was sie können, wurden leider gesellschaftlich oft abgewertet. Und wir sind gerade erst in so einer Umbruchsphase, in der erstens Raum für viele Geschlechter ist, in der Raum ist, Weiblichkeit, Männlichkeit und alles dazwischen selber zu definieren und auch stolz zu sein und das offen, ja, auch so sich ganz stolz und bewusst auf die Brust zu klopfen, das sind alles neue Sachen.
Ja, und ich finde, gerade wenn man wirklich so einen tollen Lebensweg ja auch hingelegt hat, wie Magdalena Rugel, natürlich kann man stolz auf sich sein. Ich meine, ich glaube, grundsätzlich sollte jeder einfach ein bisschen mehr Stolz haben. Das schadet ja nicht unbedingt, oder?
Nein, es schadet auf gar keinen Fall, aber ich weiß, dass, obwohl Stolz erstmal eine positive Emotion sein könnte, das für manche gar nicht so einfach ist, weil wir mit Stolz vielleicht auch sowas wie Arroganz assoziieren, mit Hochmut. Und dabei muss Stolz all das nicht sein. Stolz kann auch eine ganz verbindende Emotion sein. So, ich kann auf eine Freundin stolz sein, ich kann auf meine Kollegin stolz sein, ich kann auf meine Mutter stolz sein. Und das schafft so viel Verbindung. Und ist sowas Wertschätzendes.
Würdest du sagen, dass, ja, mit dem, dass Frauen gern an sich zweifeln oder auch sehr kritisch mit sich selbst sind, dass das daran liegt, dass viele einfach wahnsinnig perfektionistisch sind?
Ich glaube, Perfektionismus ist ein fantastischer Schutzmechanismus.
Aha, das finde ich interessant. Warum?
Also, wenn ich perfekt bin, im Sinne von, ich mache keine Fehler, dann kann ich nicht kritisiert werden. Wenn ich keine Fehler mache, dann gehöre ich zur Gruppe dazu. Wenn ich keine Fehler mache, dann werde ich geliebt. Dann werde ich vielleicht nicht zurückgewiesen oder abgewertet oder klein gemacht. Oftmals, wenn ein Teil von uns da ist, der sagt, ich würde Sachen gern perfekt machen, dann geht es darum, sich selbst zu schützen.
Ja, verstehe ich gut. Man macht sich ja nicht angreifbar dann, ne?
Genau. Und wir glauben auch, dass wir dadurch ganz viel stärker, also und es ist natürlich auch beeindruckend, wenn jemand keine Fehler macht. Aber diese Erwartungshaltung, selber alles perfekt machen zu müssen, kann einen so auszergeln. Es kann richtig anstrengend sein. Und wir haben nicht mehr die Kreativität, die ja auch was Wunderschönes ist, Dinge anders zu machen, sie nochmal zu unserem zu machen, damit fühlend mit uns umzugehen.
Ja, um auch einfach ein bisschen mehr von seiner eigenen Persönlichkeit mit reinzubringen. Mhm. Ne? Weil im Endeffekt Perfektion, angepasst sein, das ist ja auch immer nur Mitschwimmen. Aber das heißt ja überhaupt nicht, dass man selbst damit glücklich wird. Also es gibt bestimmt einige, bei denen das so ist, aber bestimmt auch einige, bei denen das eben nicht so ist.
Total. Also Perfektion bringt ganz viel Druck mit sich mit. Und die Idee, die Vision, die wir eigentlich haben dürfen, wäre, in einem Ort zu sein, an Orten zu arbeiten, mit Menschen zu arbeiten, die uns genau für das schätzen, wie wir sind.
Was würdest du denn sagen, wie lernt man denn im Leben wieder, sich selbst zu vertrauen, wenn man das eigene Vertrauen in sich verloren hat?
Also, ich glaube, es gibt zwei Wege, die wir gleichzeitig gehen dürfen. Das eine ist natürlich, dass wir uns erlauben, alleine Vertrauen in uns aufzubauen. Das zweite wäre, dass wir auch den liebevollen, den mitfühlenden, den warmherzigen Stimmen aus unserem Umfeld mehr vertrauen dürfen, wenn sie eine positive Reaktion, wenn sie positives Feedback für uns haben. Vielleicht noch ein paar Worte zu dem, wie komme ich dahin, dass ich mir selber mehr vertraue?
Gerne, ja.
Wenn wir an Selbstvertrauen denken, dann glauben wir oft, dass wir damit geboren werden, dass wir das einfach haben müssen. Wir sollten einfach so eine selbstbewusste Person sein. Die Realität ist aber, dass Selbstvertrauen dadurch entsteht, dass wir Dinge tun und dass wir da Fehler machen und sie meistern. Ich zum Beispiel, ich radel richtig, richtig gerne. Mhm. Ich radel durch München, ich finde das schön. Und ich würde mich selbstbewusst auf ein Fahrrad setzen, egal ob das mein eigenes Fahrrad ist oder ein anderes, ein geliehenes Fahrrad von einer Freundin, einem Freund. Aber ich weiß, als ich Fahrradfahren gelernt habe, hatte ich gar kein Selbstvertrauen in mich. Dieses Selbstbewusstsein, dass ich das heute kann, ist dadurch entstanden, dass ich das oft geübt habe, dass ich mich oft wieder auf den Sattel geschwungen habe, dass ich vielleicht auch mal gestürzt bin und mich nicht verletzt habe. Das heißt, Selbstvertrauen entsteht dadurch, dass wir Dinge tun. Oder ein anderes Beispiel, stell dir vor, also Phil, ich weiß nicht, ob du gerne kochst, kochst du gerne?
Ich liebe Kochen.
Erinnerst du dich noch an das allererste Gericht, das du gekocht hast?
Ja, sogar richtig gut, weil meine Familie ja bis heute mit mir gemeinsam darüber lacht. Also ich sollte nämlich Bohnen kochen, hatte weder das Wasser drin noch Salz und dazu hatte ich den Herd auch nicht angemacht. Was man in dem Fall sagen muss, war ja wirklich gut, weil hätte ich ihn angemacht, wäre, glaube ich, was Schlimmes passiert. Ja, so haben wir keine Bohnen zum Mittagessen gehabt und heute bin ich berühmt für einige sehr, sehr gute Gerichte. Also dazwischen lag auch übrigens gar nicht so viel Zeit.
Das klingt total toll. In dem Sinne von, okay, ich hatte deine Aufgabe, ich lerne jetzt ein Gericht, Bohnen kochen und mache dabei Fehler. Und ich lasse mich nicht davon entmutigen, sondern bleib einfach dran. Und obwohl ich noch nicht das Selbstbewusstsein habe oder das Wissen, dass ich das kann, bleibe ich an der Sache dran und mache die Dinge. Und jetzt inzwischen kannst du sagen, okay, es gibt ein paar Gerichte und die sind richtig, richtig lecker.
Ja, total. Und ich glaube, also wenn ich dir gerade so zugehört habe, ich finde, das macht ja so Sinn, das eigentlich auf jeden einzelnen seiner Lebensbereiche zu übertragen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wenn wir so ne, nicht mehr Kinder sind, nicht mehr Teenager sind, schon erwachsen und ja, vielleicht auch schon einige Lebenserfahrungen hinter uns haben. Wir trauen uns aber oft nicht mehr, genau so wie wir früher vielleicht als Kinder gelernt haben, neue Sachen zu entdecken. Das trauen sich doch irgendwie ganz viele nicht mehr. Woran liegt das?
Ich glaube, es liegt an der Angst zu scheitern.
Ei, warum lernt man denn die im Laufe des Lebens? Die kann man doch einfach mal hinter sich lassen. Wäre doch viel schöner, wenn das so wäre.
Es wäre so viel schöner. Ich kann verstehen, ich glaube, wenige Leute haben erstmal Lust zu scheitern. Aber ehrlicherweise, zu scheitern hat die wenigsten von uns bisher ehrlich verletzt. Ja, das ist ein unangenehmes Gefühl zu scheitern. Ja, es macht niemandem Spaß. Und gleichzeitig kann man im Nachhinein wirklich gut darüber lachen. Das Wichtige ist,
man lernt doch so viel dazu.
Genau. Mit jedem Scheitern, mit jedem Fehler weißt du das nächste Mal, ah, okay, so mache ich es halt anders.
Total. Wenn wir nochmal zurück zu Magdalena gehen, sie stand in ihrem Leben ja vor richtig vielen Herausforderungen. Sie wurde Jungmutter, das wollte sie auch immer werden, das war super. Allerdings ging ihre Ehe ja super früh in die Brüche, das war jetzt nicht unbedingt geplant. Und ihr Traumjob als Kinderpflegerin konnte sie unter diesen Voraussetzungen so auch nicht weitermachen, weil ich meine, ne, sie lebt in München, teure Stadt, dann mit einem Job, der leider wahnsinnig schlecht bezahlt ist, was einfach ein Skandal ist. Große, große Herausforderungen. Was muss man sich dann selbst in Situationen, von denen man denkt, man hat sie nicht unbedingt in der Hand oder ne, dass einem so, wenn man denkt, oh, irgendwie das Leben, das geht gerade irgendwie, weiß ich nicht, an mir vorbei, ich habe es nicht mehr in der Hand. Wie meistert man solche Situationen?
Also, es gibt verschiedene Gedanken, die einem helfen können. Ein Gedanke, der mir hilft, wenn ich in Situationen bin, die sich überwältigend anfühlen, ist durchzuatmen und in dem Bewusstsein zu sein, okay, mein Leben hat mich mit Sicherheit auf diesen Moment vorbereitet. Ich habe so viele andere Herausforderungen in meinem Leben schon bewältigt, kleine wie große. Mit Sicherheit werde ich einen Weg finden, auch wenn ich ihn jetzt noch nicht weiß, der mir hilft, mit dieser Situation umzugehen. Das heißt, über das Wissen, dass wir schon andere herausfordernde Situationen gemeistert haben und dadurch schon eine gewisse Resilienz aufgebaut haben, können wir darauf vertrauen, dass wir das nächste ebenfalls schaffen. Das ist das eine, was mir hilft. Das zweite ist das Wissen, ich darf auch immer um Hilfe fragen. Egal, welche Herausforderungen mir das Leben vor die Füße legt. Ich muss keine von diesen Herausforderungen alleine wuppen. Ja, am Ende des Tages gehe ich da durch. Und ich muss jeden Fuß vor den anderen setzen, aber es heißt nicht, dass ich denn alleine gehen muss. Vielleicht habe ich gute Freundinnen und Freunde, Kolleginnen, einen Herzensmenschen. Manchmal sind es auch Figuren, wo ich sage, das sind Vorbilder. Von Michelle Obama über Magdalena Rogel, wo ich sage, wenn die das geschafft haben, dann kriege ich das auch hin. Und eine dritte Sache, die vielleicht hilfreich sein kann, ist sich zu überlegen, wo möchte ich am Ende rauskommen? Die Herausforderung, die sich mir gerade stellt. Wahrscheinlich stellt sie sich mir gerade, weil da ein größeres Ziel auf mich wartet. Ich weiß zwar vielleicht gerade noch nicht, wie ich, im Fall von Magdalena, die Miete zahlen soll oder wie ich das machen soll, jetzt wo ich geschieden bin, aber vielleicht habe ich ja ein Ziel, eine tolle Familie zu haben. Also werde ich das hinbekommen. Oder meinem Sohn ein wunderbares Leben zu ermöglichen. Das heißt, selbst wenn eine Herausforderung ist, vielleicht motiviert es mich, weil ich weiß, am Ende wartet etwas auf mich, was wirklich wichtig ist, was mir im Herzen liegt.
Würdest du sagen, dass genau diese drei Steps eigentlich auch dafür sorgen, dass man sich aus dieser akuten Stressphase, in der sich ja der Kopf befindet, wenn einem alles irgendwie um die Ohren fliegt oder man das Gefühl hat, es ist so, dass diese drei Steps einem helfen, aus dieser Spirale rauszukommen, um wieder ja so in die richtige Gegenwart zu kommen, weil vieles spielt sich ja auch nur in den Gedanken ab und ist in der Realität vielleicht gar nicht so dramatisch.
Da hast du recht. Unser Kopf ist wie so ein kleines Trüffelschweinchen. Und dieses kleine Trüffelschweinchen ist auf der Suche nach wertvollen Pilzen. Jetzt weiß mein Kopf aber, dieses Trüffelschweinchen, aber nicht immer, was für mich wertvoll ist. Wenn ich meinem Trüffelschweinchen aber sage, das und das ist wertvoll für mich sind positive Erfahrungen wertvoll oder für mich ist dieses größere Ziel wertvoll, dann weiß mein Gehirn auch, nach was es suchen soll. Wenn ich also meinem Gehirn diese Frage stelle, ah, wo habe ich schon mal Herausforderungen gemeistert und wie ist mir das gelungen, dann begibt sich mein kleines Trüffelschwänchen genau auf die Suche nach diesen Antworten. Sprich, selbst wenn ich jetzt in dieser einen Sekunde noch nicht die Antwort habe, dann wird mir mein Trüffelschwänchen die Antwort bringen. Und du sprichst aber gleichzeitig noch was Wichtiges an. Manche Sachen versuchen wir mit dem Kopf zu lösen und unser Kopf ist ein fantastischer Computer. Gleichzeitig entstehen in unserem Kopf, weil er so ein fantastischer Computer ist, auch ganz viele Sorgen, weil er in die Zukunft projizieren kann oder aus der Vergangenheit Erfahrungen zieht und sagt, oh Gott, das war damals auch ganz schlimm.
Oh ja, Stichwort Overthinking.
Genau das. Wenn ich quasi merke, ich bin mit meinem Kopf in der Zukunft oder in der Vergangenheit, dann hilft es, dass ich wieder in meinen Körper gehe. Denn mein lieber Körper, unsere wunderschönen Körper, die sind immer im Moment. Unser wunderschöner Körper, der kann nicht in der Zeit reisen. Der ist immer schön und hier, im Hier und Jetzt. Sprich, atmen, was Genussvolles machen, meine fünf Sinne einladen. Das hilft mir ebenfalls, um nicht mehr so sehr im Grübeln zu sein, im Overthinking, sondern wieder in den Moment zu kommen und dort meine wahre Stärke zu entdecken.
Ja, also ich finde, besser kann man es nicht zusammenfassen. Weil ich glaube nämlich wirklich, ne, wenn man echt denkt, ja, alles fliegt einem durch, da man kann wirklich gestärkt durch solche Situationen gehen und auch diese Stärke in sich finden. Und ich meine, es gibt ja Menschen, die irgendwie leider mehr als eine super schwere Zeit durchmachen müssen, die so ein bisschen immer wieder herausgefordert werden vom Leben. So. Das, ne, man sagt dann so schön, man kommt vom Regen in die Traufe, irgendwie wird es immer schlimmer. Wie fasst man denn Mut, wenn man das Gefühl hat, okay, eigentlich, ja, läuft's hier von immer schlechter?
Also, das Erste, was mir einfällt, ist, dass wir auch kurz mal Mitgefühl mit uns haben dürfen. Wenn das Leben einem wirklich eins nach dem anderen von den Latz knallt. Man hat, die wenigsten Leute haben irgendwas gemacht, damit sie es verdient hätten.
Ja.
Und das fällt aber so schwer, dann in diesem Mitgefühl zu bleiben. Was wir nämlich dann stattdessen machen, ist oft sagen, warum habe ich das verdient? Vielleicht habe ich irgendwo was falsch gemacht. Wir fangen an zu grübeln, wo liegt mein Fehler? Aber manchmal ist es so. Manchmal passieren auch guten Menschen wirklich doofe Sachen, die sie nicht verdient haben. Und hier kommt der wissenschaftliche Aspekt, warum ist Mitgefühl so hilfreich? Unser Gehirn kann ganz schwer unterscheiden zwischen dem, was von außen kommt und dem, was wir uns selber sagen.
Was passiert? Das ist interessant.
Ja, also für unser Gehirn macht das erstmal ganz wenig Unterschied. Was passiert denn? Stell dir vor, du hast gerade eine wirklich schwere Zeit. Bist frisch getrennt, ungewollt schwanger, ein Umzug, der einfach so anstrengend ist, Jobverlust, Krankheit, was auch immer. Ja. Und jetzt kommt eine Freundin und sagt sowas wie, jetzt stell dich doch nicht so an. Oder?
Ja, das ist hart.
Ja, das ist hart. Und das Gleiche passiert, wenn wir uns das selber sagen. Hart. Ja. Wenn wir merken, etwas ist hart, was passiert dann? Unser Körper schüttet Hormone aus, die uns noch mehr unter Stress setzen. Umso mehr wir im Stress sind, umso mehr stolpern wir über unsere eigenen Beine. Aber wenn ich im Stress bin, vielleicht kennst du es auch, dann werde ich schludrig oder ich mache Leichtigkeitsfehler. Andere werden vielleicht gereizt und sagen im Stress Sachen, die sie danach wieder zurücknehmen, die ihnen aber leid tun. Wieder andere verkrümeln sich und merken, ah, auch das hat irgendwie einen negativen Effekt auf meine Beziehungen. Wir setzen uns unter Stress. und bauen damit noch mehr Stress auf.
Ja, genau. Ja. Das ist echt, das ist so eine Teufelsspirale, wenn man da mal drin steckt.
Total. Und dann macht man Fehler oder man hat dann jemanden vergrault. Und dann kommt gleich das Nächste, weil man sagt, ach, das muss ich jetzt einfach Zähne zusammenbeißen. Oder vielleicht sogar noch schlimmer, so wie konntest du? Warum bist du nur so schusselig, so faul, so was auch immer? Und das heißt, diese Spirale nach unten geht weiter und weiter und weiter. Wie fühlt es sich für dich an, Alex, wenn in der gleichen Situation eine Freundin sagen würde, hey, ich kann es verstehen, es gibt manchmal einfach Situationen, die sind richtig. Die sind richtig schlimm.
Man fühlt sich dadurch viel mehr gesehen und akzeptiert, sodass man einfach da sein kann mit seinen Problemen und Herausforderungen.
Mhm. Das heißt, wir fühlen uns akzeptiert, hast du gesagt. Wir fühlen uns verbunden.
Ja.
Und das gibt Kraft.
Total. Oder? Also ich finde, da denkt man doch viel mehr, okay, ich kann es schaffen, wenn jemand mir gut zuredet, wie wenn jemand irgendwie mir das Gefühl gibt, dass was gerade in mir vorgeht, das ist gar nicht so wichtig oder das nicht relevant, ne? Weil das entscheidet man ja immer noch selbst. Also,
genau.
Und wenn man natürlich so fies und gemein zu sich ist und ja, einem richtig selber richtig schlecht behandelt, ja, kann es auch nicht besser werden. Oder?
Genau, also. Und es ist einfach nur wichtig, diesen Kreislauf zu kennen. Mhm. Und selbst wenn man merkt, oh, jetzt habe ich einfach nicht so nett mit mir gesprochen. Das ist absolut in Ordnung. Wir üben das alle gemeinsam. Es ist ein gemeinsames Üben. Es ist ein gemeinsames Umprogrammieren. Also von der Sprache, wie wir mit uns selber reden.
Was kann man denn so im Alltag tun, um das zu trainieren? Also gibt's da so richtig konkrete Übungen?
Also was ich gerne mache, sind Affirmationen.
Mhm.
Ich habe sogar eine App, die lasse ich, wenn ich morgens mit meiner Hündin spazieren gehe, dann lasse ich die einfach laufen. Das sind selbst eingesprochene Affirmationen, die mir Kraft schenken. Mhm. Diese Affirmationen, die darf sich auch jeder selber überlegen, von ich bin gut genug, über viel konkretere Sachen wie ich bin eine großartige Journalistin oder meine Texte berühren Menschen. Und diese Affirmationen, die dürfen etwas sein, die du mit dir selber teilst. Das sind Geschenke, die du dir selber machst. Ich merke, umso öfter ich das höre, das fühlt sich für mein Innerstes an nach einem Wasser, nachdem es ganz lange gedurstet hat. Am Anfang ist es komisch so, darf ich mir das jetzt wirklich sagen? Bin ich dann nicht zu arrogant? Aber es fühlt sich tatsächlich sehr schön an.
Ja, das kann ich total unterstreichen. Also ich mache das tatsächlich auch und ich musste das lernen und beziehungsweise ich wollte das auch lernen, um netter mit mir selber umzugehen. Und ich kann mich so gut dran erinnern, die ersten, ich glaube es waren wirklich 4 Wochen, dachte ich, hä, okay. Und mittlerweile kommt es schon automatisch, diese Sätze in meinen Kopf, wenn ich in so stressigen Situationen bin und dann beruhigt mich das. Ich merke wirklich, wie mein Körper runterfährt, wie ich so ankomme und denke, ah ja. Alles ist gut. Also ich glaube total an die Kraft der Worte.
Total, oder?
Ja.
Und es ist auch so machtvoll, wenn man sich die selber sagen darf.
Ja, wie schön.
Mhm.
Und wie simpel eigentlich. Also.
Und was natürlich auch hilft, ist, ich sag mal, ein passendes Umfeld zu kreieren. Das kann bedeuten, ich suche mir Hilfe, wo ich schon mal üben kann, wie fühlt es sich denn an, wenn jemand ganz liebevoll und wertschätzend mit dir umgeht, wenn jemand meine Emotionen halten kann. Aber es können natürlich auch Herzensmenschen sein, Freundinnen und Freunde, bei denen ich das Gefühl habe, ich darf ganz ich selbst sein, mit all den schwierigen und leichten Emotionen, mit all der Freude und all dem Schmerz. Mhm. Weil mir dann auch meine Freundinnen und die Menschen, die mir wichtig sind, Worte schenken können, die ich mir selbst manchmal nicht zugestehe.
Ja, total. Also, ich finde das genau der richtige Weg. Ich würde mit dir noch super gerne, weil wir sind eigentlich schon richtig im Thema drin, über dieses Thema Veränderung sprechen, weil ich meine, jede schwere, aber auch die eine oder andere gute Zeit, jede Herausforderung, jeder Rückschlag bringt ja Veränderung mit sich. Trotzdem gibt es viele Menschen, die sagen, oh, ich hab Angst vor Veränderung. Warum ist das grundsätzlich so?
Also, es ist erstmal absolut normal, dass wir Angst vor Veränderung haben. wir würden in der Fachsprache sagen, wir haben eine Fremdreaktion. Unser Gehirn liebt nämlich einfach Dinge, die es kennt. Denn wenn Dinge passieren, die mein Gehirn schon kennt, dann kann mein Gehirn Energie sparen für Situationen, die vielleicht wirklich gefährlich sind.
Klingt irgendwie logisch.
Es klingt irgendwie logisch und wer achtsam mit sich ist, der merkt es vielleicht sogar schon in kleinen Situationen. Ich hatte neulich, war ich zu Besuch und eine Freundin hatte Bananenmarmelade gemacht. Ich hatte davor in meinem Leben noch nie Bananenmarmelade gegessen. Und mein Kopf, meine erste Reaktion war so, was ist das? Und das ist für die meisten Menschen bei kleinen oder größeren Veränderungen die erste Reaktion. Angst, Sorge, was ist das? Auf der anderen Seite von Angst liegt Neugierde. Was könnte das sein? Das heißt, wenn ich Angst vor Veränderung habe, geht es darum, aus dieser ersten Reaktion in eine zweite Reaktion zu gehen, die sagt, okay, ich weiß nicht, was das ist, aber mal gucken, vielleicht ist es ja ganz gut. Vielleicht wird's besser, vielleicht wird's schön. Vielleicht überrascht mich das Leben auf eine wunderschöne Art und Weise. Und tatsächlich, diese Bananenmarmelade war wirklich sehr lecker.
Ja, kann ich mir vorstellen. Habe ich auch mal probiert. Fand ich gut. Aber wie schafft man es denn, von dem einen Gedanken in den anderen zu kommen? Also muss man sich da selber aktiv daran erinnern? Oder?
Also was hilft, ist tatsächlich erstmal wahrnehmen, ich habe Angst. Ganz normal. Bedeutet aber noch nicht, dass es schlecht ist. Und dann im zweiten Augenblick, okay, lass uns das beobachten. Zum Beispiel, was sind so größere Veränderungen? Ich lasse mich auf eine neue Person ein, ich verliebe mich. Oder ich starte einen neuen Job. Das heißt, die meisten von uns kennen ein leichtes Aufgeregtsein von neuen Situationen. So. Und dann geht es darum, okay. Ich schaue mir mal an, wie ist das? Wie ist es in dieser neuen Arbeit? Da gibt es freundliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Chefin, bekanntes Gesicht. Aufgaben, die ich schon kenne. Das heißt, wir überwinden, obwohl wir Angst haben, gehen wir über diese Angst hinweg. Und suchen dann, wir programmieren dann unser kleines Trüffelschweinchen so um, dass es nach Dingen sucht, die ihm vertraut vorkommen. Die ihm Sicherheit geben. Ich habe diese Person schon beim Vorstellungsgespräch kennengelernt. Oder, ich war schon öfters auf einem ersten Date. Oder, wenn die Person von diesem Hobby spricht, das kenne ich auch, das mache ich auch, darüber können wir sprechen. Und das heißt, so stückchenweise erobern wir uns oder vergrößern wir unsere Komfortzone. Stückchenweise suchen wir uns Dinge in dieser fremden Welt, in diesem anderen, in dieser Veränderung, die wir schon kennen. Und die Sachen, die wir noch nicht kennen, wo wir sagen, das ist eine Kollegin, eine neue Kollegin, keine Ahnung, wer das ist, die vielleicht kennenlernen kann. So, wie ist die, wie redet die, wie heißt die, wie spricht die, welche Werte hat die? Das heißt, der zweite Schritt ist, ich beobachte erstmal. Ich erlaube mir zu beobachten, wenn ich Angst habe. Und im dritten Schritt geht es darum, mit diesem Fremden, mit diesem Neuen zu interagieren.
Ich finde, das klingt perfekt. Ich habe gerade daran gedacht, dass wir, glaube ich, alle zu schnell manchmal uns selbst verurteilen, zu schnell urteilen über das macht mir Angst, das will ich nicht. Ist ja auch eine Art Urteil, oder? Ja. Weil man nicht... Ich glaube, es gibt ja zwei paar Sachen. Es gibt Menschen, die können sich grundsätzlich gar nicht entscheiden und es gibt welche, die sich einfach sofort entscheiden, weil sie sich mit dem Thema gar nicht beschäftigen wollen. Und ich glaube, das ist bei Veränderungen ja auch irgendwie sowas, ne? Wenn man jetzt sagt irgendwie, ich will das nicht. So, dann, weil man will sich damit nicht beschäftigen. Ich fand irgendwie dein Fahrplan gerade diese drei Schritte auch hier super nachvollziehbar, weil auch hier nimmt man ja Man teilt das auf, dieses große ganze Wort Veränderung, in ganz viele kleine Schritte. Und die sind machbar.
Ich liebe, wie du es zusammenfasst. Und während ich dir zugehört habe, habe ich gemerkt, was ich bei all dem nicht vergessen möchte, bei all den Schritten, Veränderung kann auch manchmal richtig schön werden.
Ja, unbedingt. Also
Ich glaube, das ist ja auch das, was die meisten rückwirkend eigentlich merken, ne? Wenn sie eine Veränderung durchgemacht haben. Die war ja, also oft ist die ja wirklich nicht schlecht, sondern bringt einen weiter, ne? Und ja, macht einen selbst irgendwie, bringt einen weiter, zeigt einem mehrere Facetten aus seiner Persönlichkeit.
Absolut. Und das, was du gesagt hast mit dem Urteilen, wie schön wäre es, in einer Welt zu leben, in der viel mehr Raum für einfach Wahrnehmen und Beobachten und weniger Urteil wäre.
Oh ja, das wäre ein Traum. Also, aber das haben wir ja alle selber ein Stück weit in der Hand, ne?
Das heißt, wenn ich mir erlaube, weniger zu urteilen, vielleicht sitzt auch mein Gegenüber da und beurteilt nicht, ob ich einen Fehler mache oder nicht, sondern ist dem erstmal ganz neugierig gegenüber eingestellt.
Was mich jetzt auch noch interessieren würde, wenn das jetzt Veränderungen sind, die auf uns zukommen, die wir wirklich absolut nicht wollten, also uns wirklich nicht gewünscht haben, wie du zum Beispiel vorhin auch gesagt hast, so einen Jobverlust, den man nicht wollte, oder eine Beziehung, die zu Ende gegangen ist, was man auch nicht wollte. Wie geht man mit dieser Art von Veränderung um? Sind das dieselben Schritte oder da passiert da noch ein bisschen mehr in einem?
Ich glaube, das Erste, was passiert, ist Widerstand.
Ja.
Ich habe da gar keine Lust. Ich will das nicht. Und das macht ja Sinn. Hättest du es gewollt, hättest du diese Veränderung selbst herbeigeführt.
Genau.
Und Widerstand ist erstmal eine ganz normale Reaktion auf Dinge, die wir nicht möchten. Und dann geht es darum, diesen Widerstand, das klingt so leicht, aber abzubauen.
Ja, ich glaube, das ist richtig schwierig.
Warum ist es wichtig? Ich erzähle erstmal, warum es wichtig ist, den abzubauen. Widerstand, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, der ist wahnsinnig energieraubend.
Ja, total.
Anti zu sein, dagegen zu sein, klingt im ersten Augenblick sehr leicht, braucht aber sehr viel Kapazität.
Ja, das laugt aus.
Es laugt wahnsinnig aus. Und ich weiß, dass es manchmal nicht so leicht ist. Ich glaube, der englische Begriff dafür wäre to surrender, loszulassen. Nicht, weil man die Sache nicht mag. Nicht, weil das, was passiert, fair ist. Aber loszulassen und zu sagen, es ist, wie es ist, um wieder Energie zu schöpfen. Für den eigenen Seelenfrieden, für die eigene Psyche, zu sagen, okay, die Situation ist, wie sie ist. Auch wenn ich es gerne anders hätte. Auch wenn es wahrscheinlich so viele Leute mir anders wünschen würde. Aber ich nutze die Energie, die ich habe, nicht um im Widerstand zu sein, sondern um eine kreative Lösung, einen kreativen Umgang, einen liebevollen Umgang mit der Situation zu finden.
Weil genau so holt man sich ja eigentlich auch wieder Selbstermächtigung zurück. Und das ist ja auch ein ganz starkes Gefühl, ne?
Total. Diese Situation ist gerade schwer, aber so wie du sagst, da kommt eine Selbstermächtigung und ich werde die Situation schaffen und meistern. Und ich weiß jetzt schon, wie stolz ich am Ende auf mich sein kann. Ich sehe schon jetzt das Licht am Ende des Tunnels.
Ja, definitiv. Sharon, ich habe jetzt eigentlich nur noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn wir jetzt Zuhörerinnen und auch Zuhörer haben, denen, ja, die sich da jetzt wirklich auch wiedererkannt haben in Magdalenas Geschichte oder auch in Teilen in unserem Interview, die gerade nicht ganz wissen, wo die eigene Reise hingehen soll. Wie lernt man Zuversicht?
Wie lernt man Zuversicht? Zuversicht im Sinne von Hoffnung?
Ja, zum Beispiel.
Zuversicht im Sinne von, das wird gut?
Ja, würde ich auch unterstreichen.
Ich glaube, einem Wort Zuversicht ist ja schon was ganz Wichtiges mit drin, nämlich die Sicht. Es geht um eine Perspektive. Nichts in diesem Leben bleibt. Alles verändert sich. Das heißt, es gibt eine große Chance, dass Dinge wieder gut werden. Irgendwann wird es wieder gut. Nichts bleibt so schlimm, wie es jetzt ist. Alles verändert sich. Und in diesen Zeiten wo sich alles verändert und wo ich in der Krise bin, habe ich die Chance, das Ruder so umzureißen, dass das Leben wieder mehr, dass es wieder freundlicher wirkt. Aber dafür muss ich das Ruder eben selber in die Hand, ja, selber rumreißen, selber verändern. Das heißt, wie lerne ich Zuversicht über, zum einen darüber zu akzeptieren, dass das Leben sich verändert. Egal, ob ich es jetzt bewusst mache oder ob jemand anderes das für mich entscheidet. Das Leben verändert sich. Und zweitens, Krisen sind immer dafür da, dass ich was lerne und vor allem lerne, wie ich wieder mehr in meine eigene Kraft komme. Okay, wenn diese Krise dafür da ist, in meine eigene Kraft zu kommen, was bedeutet das? Welche Kraft habe ich bisher ignoriert, weggeschoben? Wo liegen meine Ressourcen? Was kann ich denn schon gut? Und wie können mir diese Ressourcen helfen, um aus dieser Situation rauszukommen? Und dann gehe ich Schritt für Schritt für Schritt und habe da eine Sicht in, ich kriege das hin. Ich schaffe es auch mit schwierigen Emotionen und mit schwierigen Situationen umzugehen. Ich kann das tragen. Nicht im Sinne von, alles wird irgendwann rosig, sondern ich schaffe es, selbst wenn es so werden sollte, dass es noch schlimmer wird, weiß ich, dass ich das schaffe und dass ich einen Weg aus dieser Situation herausfinde.
Also ich finde, das war ja auch an der Stelle das perfekte Schlusswort, weil ich finde wirklich dieses, sich ja auf sich selbst zu vertrauen, das kann so, so eine große Kraft ja aus sich hervorbringen. Ja, also muss man erlebt haben, kann ich nur empfehlen.
Ja, ich kann es auch nur empfehlen. Das ist was so Stärkendes, oder?
Ja, total. Also ich finde, da fühlt man sich gleich einfach viel besser gewappnet für jede Situation, wenn man merkt, okay, ich habe ganz viel in mir und damit kann ich auch ganz viel bewerkstelligen. Vielleicht nicht alles und das ist auch okay, aber ja, deshalb... Also vielen Dank für deine super Tipps und deine Ansichten. Ich muss zugeben, während unseres ganzen Interviews, ich habe mir auch gleich meine 5 Sachen wieder abgespeichert und bin jetzt auch ganz beseelt. Also vielen, vielen Dank an dich.
Vielen Dank dir, lieber Alex, für diese tollen Fragen, das tolle Gespräch. Es war mir wirklich eine Freude mit dir.
Dankeschön. An dieser Stelle, wie immer bei uns im Podcast, diese Folge und der ganze Podcast ersetzt natürlich keine Therapie, egal in welcher Form. Wer gerne eine Paar- oder Einzeltherapie bei Dr. Sharon Brehm machen möchte, der findet ihre Webseite mit allen Kontaktdetails in den Shownotes. Ja, mich würde total interessieren, wie fandet ihr unsere erste Live-Folge? Ich freue mich über Feedback und möchte mich natürlich auch nochmal herzlich bei Magdalena Rogel für ihre inspirierenden Worte und ihre Offenheit bedanken. Ja, und das war jetzt auch schon unsere Sonderfolge. Und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie.